Matthias Sutter hat ein Buch geschrieben darüber, über Kooperation und Vertrauen, gemeinsam, also in Kooperation mit Martin Kocher. Herr Sutter, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott, Frau Rona. Danke für die Einladung.
Ihr Buch, ganz kurz, gemeinsam stark, Kooperation und Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg in Wirtschaft, Politik und Arbeitsleben. Herr Sutter, könnte man es auch als Handbuch der konstruktiven Weltgestaltung betrachten?
Sehr nett, so habe ich es noch nie gesehen, Frau Rona. Aber ich könnte mich gut damit anfreunden mit dieser Idee. Also eigentlich, dahinter steckt das Ziel, es geht uns allen viel besser, wenn wir miteinander statt gegeneinander arbeiten. Wenn man ein Grundvertrauen hat, dann ein Grundmisstrauen. Und wenn Sie das als konstruktive Gestaltung des Lebens in allen seinen Dimensionen bezeichnen, dann passt es, glaube ich, sehr gut.
Was ist denn für Sie die zentrale Aussage Ihres Buchs?
Also ganz vereinfacht formuliert ist es so, dass mit Zusammenarbeit und Vertrauen das Leben deutlich erfolgreicher, als auch schöner, als auch lebenswerter ist. Das ist so der ganz, ganz große Bogen. Und das ist deswegen vielleicht als ganz großer Bogen deswegen auch ganz gut passend, weil wir in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade in den Wochen und Monaten leben, erleben wir viele Alleingänge, viele Konflikte, viele Konfrontationen, Misstrauen von oberster Ebene bis ganz unten. Und das macht das Zusammenleben schwieriger. Es macht es unschöner und in vielen Fällen auch katastrophaler sogar tatsächlich. Das Ziel des Buches, um ein bisschen tiefer zu gehen, besteht darin, in verschiedenen Stufen auch zuerst mal zu verstehen, was wissen wir aus der verhaltensökonomischen als auch verhaltenspsychologischen Forschung, wie Kooperation und Vertrauen sich überhaupt entwickeln, aber dann auch zu überlegen, was sind die Bedingungen, unter denen Kooperation vor allem sehr gut funktionieren kann in kleinen Gruppen. Und das ist etwas, was sehr, sehr bedeutsam ist, weil da geht es auch zum Teil um die Ausgestaltung. Wie wollen wir miteinander leben? Was sind die sozialen Normen, manchmal auch die formalen Regeln, mit denen wir das Zusammenleben tatsächlich irgendwie strukturieren wollen?
Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie das bestimmen können? Welche Auswirkungen Ihr Buch hat, Ihre Bucherscheinung, also was das macht mit der Gesellschaft, ob es den Diskurs anregt, ob es reale Veränderungen bringt oder was wäre Ihr Wunsch?
Also so groß traue ich mich ja eigentlich gar nicht zu denken. Ja, also ich glaube, wir beide verstehen was von dem, was wir da schreiben. Wir sind seit 20, 25 Jahren in der verhaltensökonomischen Forschung in diesem Bereich mitführend, weltweit kann man sagen. Aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass wir jetzt plötzlich einen Einfluss auf die Gesellschaft hätten. Sie haben aber das schöne Wort wünschen verwendet irgendwie. Insofern darf ich jetzt einfach mal versuchen zu überlegen, was eigentlich schön wäre. Lassen Sie mich es auf verschiedene Dimensionen aufteilen. Ganz, ganz wichtig ist, wir schreiben im Buch zum Beispiel, dass Kooperation als auch Vertrauen ganz stark davon abhängt, wie man es in Familien vorlebt. Und das ist natürlich, kann man sich jetzt wünschen, wenn wir in einer kooperativeren und vertrauensvolleren Gesellschaft leben wollen, dann ist das ein möglicher Hebel, wie man das erreichen kann tatsächlich. Dasselbe gilt natürlich, wenn wir über Imitation lernen, für den Schulbereich selbiges. Ganz klar, auch dort hat ganz viel mit dem Umgang miteinander zu tun, der dann auch das Miteinander prägt, in kooperativer oder eben nicht kooperativer Form. Aber das geht auch, das ist zum Beispiel das dritte Kapitel im Buch, wenn man zum Beispiel überlegt, und das ist etwas, was ich relativ häufig mit Unternehmern und Managern in Unternehmen bespreche. Kooperation hängt davon ab, dass man mit gutem Beispiel vorangeht, also unter anderem. Und das ist etwas, was man nicht oft genug betonen kann tatsächlich, insbesondere auch für Führungskräfte, weil eigentlich jeder in seiner Umgebung in gewisser Weise eine Vorbildfunktion hat, aber erst recht Führungskräfte logischerweise. Und die prägen und bestimmen tatsächlich das Klima, wie man miteinander umgeht. Und auch das ist etwas, was den allermeisten Menschen relativ klar ist, aber man vergisst es in der Hektik des täglichen Berufslebens häufig sehr stark. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf Ihren Wunsch, auf Ihre Frage, was würde man wünschen, dann würde ich mir wünschen, dass das einfach präsenter bleibt tatsächlich und dass man hier diese Vorbildwirkung, die man hat, ernster nimmt.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob man es vergisst oder ob man denkt, es hat nicht so eine Priorität, weil es zählen andere Dinge. Also in diesem sehr dichten Arbeitsalltag, wo man auch zum Teil eben schwierige Entscheidungen treffen muss und unter Druck steht, vielleicht vergisst man es oder man gibt dem keine Priorität. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Buch eben die Priorisierung ein bisschen wieder nach oben schiebt, so von dem Punkt.
Also ganz konkret haben Sie völlig recht, es gibt manchmal ein Missverständnis, und das betone ich jetzt nochmal absichtlich, es ist ein Missverständnis, dass wir insbesondere im beruflichen Alltag nach oben kommen, wenn wir die Ellenbogen ausfahren und uns möglichst egoistisch sozusagen nach oben durchkämpfen irgendwie. Und die ganze Forschung zeigt, dass das ein Missverständnis ist. Achtung, es ist statistisch jetzt ein Missverständnis. Also das heißt nicht, dass es Menschen gibt, und die wir auch vielleicht auch sogar vor Augen haben, irgendjemand bestimmten, der durch eine sehr, sehr unangenehme, eigennützig, selbstsüchtige Art und Weise ist, vielleicht sogar irgendwo aufgestiegen ist. Das gibt's, gar keine Frage. Aber die arbeitsmarktökonomische Forschung zeigt eindeutig, dass sie durch kooperatives Verhalten wahrscheinlicher nach oben kommen. Und wenn man sich mal genau überlegt, ist es eigentlich vollkommen naheliegend, dass es so sein muss. Nur das übersieht man wirklich gern. Weil in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft ist es so, dass man als Führungskraft sehr viele verschiedene Interessen miteinander koordinieren muss. Ein Team funktioniert heutzutage ja nicht mehr ganz einfach an so einer Fertigungsstraße, wo einer denn die erste Schraube anzieht und die zweite. Da muss ich nicht allzu viel koordinieren, außer schauen, dass er rechtzeitig seine Schraube anzogen hat. Aber in unserer wissensteiligen Gesellschaft ist Zusammenarbeit ja ganz anders. Die Projekte, der Input muss rechtzeitig da sein. Man muss die Prozesse, die Abschnitte, die Schritte, die einzelnen richtig miteinander verzahnen tatsächlich. Bis zu Zulieferleistungen und dann Weiterlieferleistungen. Und das bedarf eines hohen Kooperations- und Koordinationsaufwandes. Und da haben natürlich Leute, die diese Fähigkeiten haben und das selber auch vorleben können, selbstverständlich große Vorteile. Und genau das zahlt sich aus, und das zeigen die Arbeitsmarktstudien, das zahlt sich aus in den Beförderungswahrscheinlichkeiten und damit auch in den Einkommen.
Ist es in den Wirtschaftswissenschaften eine radikale oder revolutionäre Ansage heute, wenn man eben sagt, es geht eben um Kooperation, also um Soft Skills, oder?
Na, das ist tatsächlich schon länger relativ klar. Das wird immer wieder mal irgendwie übersehen oder auch irgendwie unter Teppich gekehrt, weil man denkt, es geht nur um Wettbewerbsfähigkeit und das wäre eine einzig und allein technologische Frage. Das ist aber nicht der Fall, denn Wirtschaft ist letztlich Menschen. Ich kann da ein ganz spannendes Beispiel erzählen, an dem ich gerade dran bin, an einem Forschungsprojekt. Also Leser, die das Buch kaufen, sehen das jetzt noch nicht, das ist jetzt ein Add-on. Wir sind dran an einem Forschungsprojekt mit Firmen, die vollautomatisierte Maschinenproduktion haben. Tatsächlich hängen diese vollautomatisierten Maschinen zu einem nicht unerheblichen Teil von den Menschen ab, die sie tatsächlich daneben postiert haben. Und dieses menschliche Verhalten ist für den wirtschaftlichen Erfolg tatsächlich bedeutsam. Es sind eben nicht nur die Maschinen.
Okay, das heißt, es ist nur vielleicht in der Gesellschaft noch nicht ganz angekommen.
Ja, eindeutig. Ja, klar. Ich meine, jeder, der arbeitsmarktökonomische Studien anschaut, der weiß das.
Dann wir hoffen, dass das Buch dazu beiträgt, dass dieses Wissen in der Gesellschaft ankommt, oder?
Das wäre sehr wünschenswert.
Okay. Was braucht's für gute Kooperation und gern auch für Vertrauen?
Das Erste, was wichtig ist aus meiner Sicht, ist, bevor wir noch über irgendwelche Anreizeffekte nachdenken, dass Kooperation davon abhängt, dass ich wahrnehme, dass es andere in meiner Umgebung, in meiner Gruppe auch tun oder auch die Erwartungshaltung habe. Wir nennen das gerne, und das ist eines der zentralsten menschlichen Eigenschaften, die die meisten Leute haben, wir nennen das konditionale Kooperationsbereitschaft. Das heißt, wenn ich sehe, zum Beispiel in einem Arbeitsteam, dass andere auch sich anstrengen, die Ärmel hochkrempeln, rechtzeitig die Sachen liefern, damit das Team als Team Erfolg haben kann, dann erhöht es auch meine Wahrscheinlichkeit, das zu tun. Interessant ist, dass es nicht nur reicht, wenn ich das sehe, sondern auch bereits, wenn ich es erwarte. Und jetzt passiert ein ganz interessanter, wie eine Kettenreaktion fast. Stellen Sie sich vor, wir beide sind ein Teil eines Teams und wir gehen beide am Morgen, ohne zu wissen, wie es laufen wird, gehen wir rein und denken, weißt du was, ich weiß eh, die Leute, die bemühen sich, die versuchen, das Team zum Erfolg zu bringen. Die schauen nicht nur auf sich selber, lehnen sich nicht zurück und hoffen, dass die anderen was beitragen werden. Dann diese konditionale Kooperationsbereitschaft führt dazu, dass wir selber auch sehr viel motivierter reingehen, dass wir auch unser Bestes geben. So, was wird das heißen? Das wird bedeuten, dass alle anderen in der Gruppe auch wahrnehmen werden, jeder gibt sein Bestes. Ja, schöner geht es ja gar nicht, sozusagen. Weil dann jeder sich bestätigt fühlt, sogar in der Erwartungshaltung, wow, ich bin eh reingegangen und habe gedacht, das funktioniert, schau, das funktioniert wirklich super. Und alle ziehen am selben Strang. Und das ist wahnsinnig motivierend und befördernd, ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Jetzt ganz besonders gilt es natürlich, wenn das Leute mit sichtbarerer Position so machen, das schlägt dann einfach Führungskräfte. Auch dann ist die Imitation noch stärker, das sehen wir auch ganz einfach. So, jetzt kann man sich denken, naja gut, also ist ja ganz schön, dass diese Art von freiwillig mit gutem Beispiel vorangehen, manchmal klappt es doch nicht, wissen wir, ja, haut nicht immer hin. Also, was brauchen wir dann? Müssen wir ein bisschen mehr, müssen wir ein bisschen tiefer grafen, müssen wir ein bisschen mehr hinzufügen. Und Sie haben schon gesagt, da können dann natürlich Anreizeffekte wirken, Belohnung und Bestrafung, wir sprechen da im Buch auch ganz gern von Zuckerbrot und Peitsche. Und man kann relativ einfach zeigen, wenn kooperatives Verhalten belohnt wird, dann wird es natürlich häufiger. Spannend wird die Frage, und da werden die Zuhörer, wenn wir das öffentlich vortragen, häufig ganz ein bisschen so kribbelig, weil es kommt dann schnell die Frage auf, was wirkt denn besser, Zuckerbrot oder Peitsche? Und leider ist unsere Antwort, die Peitsche wirkt deutlich besser wie Zuckerbrot. Das kommt dann von einer sehr, sehr interessanten asymmetrischen Wirkung von Belohnung und Bestrafung. Wenn Sie Belohnung als Instrument, als Anreizinstrument einsetzen, dann müssen Sie das im Grunde fast immer anwenden, dass die Leute wirklich die Bestärkung bekommen. Und jetzt ist der Mensch leider ein Gewohnheitsviech. Und wenn Sie dem mal eine Weile lang belohnt haben für ein bestimmtes Verhalten, denkt er sich plötzlich, das ist ohnehin selbstverständlich, dass ich das so bekomme. Und das Instrument nützt sich ab. Bestrafung oder die Peitsche, wie wir es gerne sagen, bei Zuckerbrot und Peitsche, hat diesen Effekt nicht. Ganz einfach, weil es genügt, dass das Damoklesschwert über Ihnen schwebt, dass, wenn Sie sich völlig unkooperativ verhalten, es auch mal unangenehm werden kann. Was ist dieses Unangenehme? Das kann sein, dass Sie zu einem Gespräch mal gebeten werden, so ein bisschen ein Feedback-Gespräch, wie denn die Zusammenarbeit läuft und wie man sie sich gerne wünschen würde. Und das ist nichts, was man gern hat, klarerweise. Das kann, wenn wir jetzt arbeitsrechtlich weiterdenken wollen, kann das natürlich auch bis zu Verweisen, Abmahnungen und im schlimmsten Fall auch Kündigungen gehen. Das ist schon klar. Der Hintergrund, der uns beschäftigt, ist vielmehr, es ist tatsächlich so, dass natürlich zur Vermeidung von unangenehmen Situationen Leute sich häufig kooperativer verhalten, als ihnen gerade danach wäre. Wäre aber gut. Dann verhalten sie sich kooperativ, die anderen sehen auch, dass sie kooperativ sind und das bestärkt wiederum über die konditionale Kooperation, die Kooperationsbereitschaft und das Niveau in einer Gruppe. Von dem her ist das auch nichts Schlimmes. Weil, wenn wir sagen, dass negative Anreize stärker wirken wie positive, heißt das auch ganz wichtig, dass man diese negativen ganz selten braucht. Es muss sehr klar sein, hör zu, das ist die Erwartungshaltung, das hätten wir gerne. Dafür gibt es auch sowas wie einen Arbeitsvertrag, dafür gibt es auch sowas wie Kollegen, die dazu beitragen. Und wenn das nicht so ist, bitte, dann werden wir dich darauf aufmerksam machen. Das hat mit klarer Erwartungshaltung zu tun, mit Erwartungsmanagement auch. Und das bedeutet, dass dieses Damoklesschwert, das über einem schweben kann, wenn man sich nicht kooperativ verhält, in der Regel gar nie runterfallen muss, weil man es dann schlicht und einfach nicht mehr braucht.
Wenn ich es richtig verstanden habe, die höchste Kooperation erreichen Führungspersonen, wenn sie Sanktionsmöglichkeiten haben, aber die nicht ausspielen, genau. Bewusst auf sie verzichten.
Ja, genau. Und das ist genau beim Vertrauen ganz wichtig. Das war eine der wichtigsten Studien zu diesem Bereich. Es wird ja gern so im Volksmund gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und leider ist es viel komplexer als das. Also richtig ist, dass vertrauensvolle Beziehungen im engen privaten Bereich, durchaus auch im wirtschaftlichen Bereich, funktionieren können. Aber sie hängen dann wirklich davon stark ab, dass zwei Leute wirklich bedingungslos das machen können und auch vertrauenswürdig sind. Jetzt kennen wir nicht alle Menschen so gut, dass das immer gut klappt. Und da zeigt sich eindeutig, dass es sowas wie Monitoring, Kontrollmöglichkeiten, möglicherweise auch Sanktionsmöglichkeiten durchaus braucht, damit Vertrauen nicht missbraucht werden kann. Aber das heißt eben nicht, dass man jedes Mal mit der Kontrollkeule herumschwingt, sondern das heißt viel konkreter, dass es eigentlich bedeutet, man sollte auf die Leute mit einem großen Vertrauensvorschuss zugehen, wohl wissend, beide Seiten, dass natürlich geschaut wird, was passiert. Und das ist diese Kontrollmöglichkeit tatsächlich. Und wenn Sie mit einem großen Vertrauensvorschuss in eine Interaktion hineingehen, dann reagieren die allermeisten Menschen, nicht alle, es gibt auch manche Leute, die sind völlig immun dagegen, aber die allermeisten Menschen reagieren tatsächlich so, dass sie dann dieses Vertrauen, diesen Vertrauensvorschuss zurückzahlen wollen. Und dann gibt es auch keinen Grund, genauer hinzuschauen, weil dann läuft es ohnehin. Schlimmer ist, jetzt als Führungskraft nämlich, und das ist eigentlich die schlechteste Situation, wenn Sie sozusagen eine Vertrauensbeziehung versuchen aufzubauen, aber ständig pingelig kontrollieren, was tatsächlich passiert. Also da zeigt uns die Forschung, wenn Sie überhaupt keinen Vertrauensvorschuss geben, sondern nur sagen, du musst jetzt das machen und wenn du das nicht machst, dann kommt sofort die und die Sanktion. Da können Sie keine vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Das ist so die Idee, ich befehle dir jetzt, nett und gut zu sein. Also auf Befehl funktioniert das schlicht und einfach nicht. Manche Leute tun sich leichter, dass sie anderen einfach einen Vertrauensvorschuss geben und manche Leute tun sich halt schwerer. Der Martin Kocher, um in unserer persönlichen Geschichte zu bleiben, wir beide haben immer in unseren Teams, und wir leiten seit 25 Jahren Forschungsteams, die Devise gehabt, wir vertrauen unseren Leuten, bis sie uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben. Das heißt nichts anderes wie, macht's und es wird gut werden, aber ihr müsst schon wirklich Saublödes ins Amt setzen, damit man dann irgendwann das Vertrauen verlieren. Und das passiert praktisch nie.
Ich glaube eben, dass man da schon ganz viel für den Bildungsbereich rausziehen kann. Wenn man zum Beispiel an die Noten denkt als Sanktionsmöglichkeit oder mit nicht genügend, weil eigentlich heißt es ja immer mit Hattie, dass Lernen mit den Noten geben endet. aus Ihrer Studie könnte man eigentlich dann sagen, die Tatsache, dass es die Möglichkeit gibt, auch einen Fünfer zu geben, wäre so eine potenzielle Sanktionsmöglichkeit, die man eigentlich nicht ausspielt. Der Vertrauensvorschuss ist total wichtig, oder? Dass man vertraut in seine SchülerInnen oder in seine Studierenden zum Beispiel. Also es lässt sich eigentlich sehr gut übersetzen, oder, in den Bereich?
Aus meiner Sicht ja. Also das ist wie bei uns mit unseren Doktoranden und Postdocs in unseren Forschungsteams. Wir lassen ja verrennen und laufen und vertrauen darauf, dass sie das ordentlich machen und gut machen. Aber natürlich müssen wir hinschauen in den Projekten. Da steht unser Name schließlich auch drauf. Das ist gar keine Frage. Also jetzt bin ich kein Didaktiker, der mit Grund- und Mittelschule zu tun hat. Aber ich würde schon glauben, dass es so ist. Also es gibt ja manche Leute, die glauben, intrinsische Motivation ist eigentlich alles und wozu brauche ich dann irgendwelche Noten oder so irgendwie. Ja gut, also es scheint mir zwar ein nettes Bild zu sein, aber ganz realistisch scheint es mir nicht zu sein. Also in diesem Sinne würde ich darauf vertrauen, dass wir auch tatsächlich sowas wie eine Lernkontrolle brauchen. Und Noten sind ja nichts anderes wie letztlich der Versuch, irgendwie sicherzustellen, dass ein gewisses Maß an Mindestqualifikationen auch tatsächlich erworben wird.
Das wäre für uns eine spannende Diskussion, eine spannende weiterführende Diskussion. Was bedeuten die Ergebnisse in Ihrem Buch für uns, für die HETI-Studie?
Sehr nett.
Genau. Sie schreiben im Buch, wie schafft es eine Demokratie, das Gemeinwohl als zentrales Ziel politischer Entscheidungen zu verorten?
Im Umweltbereich ist es relativ einfach nicht. Da wissen wir alle, dass wir faktisch alle voneinander abhängen. Und das macht es auch so komplex, leider. Da haben wir das schöne Beispiel über praktisch, wie wir das Ozonloch wieder schließen konnten, über die Verbote der Fluorchlorkohlenwasserstoffe und auch über die praktisch Substituierbarkeit. Heißt, man hat einfach andere Kühlschränke entwickeln können, um ein Beispiel zu nehmen. Das war ein relativ klar und eindeutig definiertes Problem. Wir haben heute in den Klimafragen sehr viel komplexere Probleme. Es ist nicht nur das CO2, es ist auch Methan. Wir wissen nicht, was mittel- und langfristig noch schlimmer oder noch schlechter ist. Selbst da gehen die wissenschaftlichen Meinungen zum Teil auseinander. Es spricht viel dafür, dass Methan langfristig schlechter ist, als wie CO2 sogar. Wir im Moment allerdings stark fokussieren in der CO2-Bepreisung aufs CO2 faktisch, auf der Emissionsseite. Zurück, also auf dem Gemeinwohl ist es ganz klar, die Abstimmung ist deswegen weltweit so schwierig, weil wir im Grunde in einem internationalen Wettbewerb stehen und alle Maßnahmen, die uns zwar natur-umweltschutzmäßig helfen können, im Moment einfach in der Regel unsere Produkte verteuern und unsere Wettbewerbsfähigkeit reduzieren. Und das macht das Streben nach dem Gemeinwohl in diesem Fall so schwierig. Lassen Sie mich da ein kleines bisschen ausschweifen in dem Sinne, wenn wir über diese Fragen des Umweltschutzes sprechen, dann sind sowohl der Martin als auch ich leider beide der Meinung, dass hier im öffentlichen Diskurs sich ein bisschen was verändert hat und aus unserer Sicht zum Unguten. Plakativ jetzt formuliert. Vor circa 20 Jahren war unser Verständnis, dass es narrativ ist, lasst uns weltweiter Vorreiter und Umwelttechnologie werden, lasst uns unsere Produkte, Emissionen reduzieren, lasst uns praktisch trotzdem wettbewerbsfähig bleiben und damit auch ein positives Narrativ zu haben, dass es sich lohnt, in diesen Technologien zu investieren. Dann fällt Kooperation aufs Gemeinwohl jetzt, nämlich Klimaschutz, sehr viel leichter vom Verständnis her, weil wir glauben, dass wir tatsächlich was davon profitieren können. Also nicht nur, dass wir am Schluss eine schöne Luft und so weiter und so fort haben, ja, also das ist nicht die Frage, und keine Klimaerwärmung, sondern es ist auch tatsächlich etwas, was wir wirtschaftlich Verstand und Vernunft gehabt hätte. Heute nehmen wir die Diskussion leider ein bisschen anders wahr, dass wir heute über Degrowth-Fantasien sprechen. Ich lästere da gerne, dass wir darüber nachdenken, ob wir dreispurige Lastenfahrradautobahnen brauchen irgendwie. Also das ist absichtlich überzeichnet jetzt, weil das ist nicht die Lösung. Das wird niemals die Lösung sein tatsächlich, sondern wir brauchen im Grunde technologische Lösungen, wo wir Menschen und jetzt Staaten brauchen, die miteinander tatsächlich kooperieren können. Das ist unglaublich wertvoll und wichtig.
Es gibt einen weiteren Faktor, der wichtig ist für Kooperationen, und das bedeutet, dass man Leute mitbestimmen lässt.
Genau, das haben wir immer wieder gefunden, hat der Martin und ich auch in unseren Laborstudien praktisch. Wenn Sie den Leuten die Möglichkeit geben, die Regeln des Miteinanders mitzugestalten, dann werden die kooperativer. Bei den gleichen Regeln, ob Sie sie aufstülpen von außen oder selber in der Gruppe gestalten lassen, sind die Letzteren einfach die Erfolgreicheren tatsächlich. Das hat viel damit zu tun, dass man dass ganz viele Menschen das Bedürfnis haben, gehört zu werden, etwas mitgestalten zu können. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Arbeitsmarktforschung, dass Autonomie in dem, was ich wie bearbeite und behandle, mit wem ich es mache und in welcher Abfolge ich es mache, dass das die Leute zufrieden am Arbeitsplatz und damit auch produktiver macht. Und das ist auch eine Form der Kooperation in Unternehmen letztlich. Aber interessant ist, dass wir beide dann auch im Zuge der Recherche für das Buch ein wahnsinnig spannendes historisches Beispiel gefunden haben aus unserer Sicht. 1200 irgendwas, oder Anfang 13. Jahrhundert, sind die Zähringer eines der vier wesentlichen Geschlechter, die die Schweiz damals, die heutige Schweiz in den geografischen Grenzen der heutigen Schweiz bestimmt haben, ist der letzte Zähringer Fürst gestorben, ohne Nachkommen. Und daraufhin wurde diese ganzen Gebiete dem römischen Kaiser, also deutsch-römischer Natur, zugeschlagen und der wiederum hat die Zähringer Gebiete in Selbstverwaltung entlassen. Das ist wie die Gemeindeversammlung auf der Wiese oder die Ständeversammlung in Städten wie Zürich beispielsweise, das war eines dieser Gebiete tatsächlich, wo im Grunde gewählte Vertreter oder sogar alle, damals natürlich Männer, klarerweise alle erwachsenen Bürger eines Kantons, einer Stadt, zusammenkamen und für das Gemeinwohl die Entscheidungen für alle getroffen hat. Und interessant ist, dass die anderen drei Bereiche, Savoyen, Habsburger und Kürer, glaube ich, die haben erst 600 Jahre später diese Selbstständigkeit bekommen. Das ist ein napoleonisches Erbe tatsächlich. Und was man sieht, ist, dass in diesen Thüringer Gebieten die 600 Jahre mehr eigens sich in ihrer demokratischen Verfasstheit ihre Regeln gegeben haben, dass sie da mehr Kooperation heute sehen, mehr Referenten initiiert werden, mehr Umweltschutz, mehr bürgerliches Engagement in Vereinen stattfindet, als ob, und das ist die Interpretation dieses Forschungsergebnisses, als ob das Einüben von Mitwirkungsmöglichkeiten tatsächlich die Leute am Gemeinwohl interessierter macht. Und da gibt es auch nette Zitate, die dir dann sagen, wenn ich mich auseinandersetzen muss für das Gemeinwohl, dann muss ich anerkennen, dass ich auch Kompromisse brauche und kooperativ mit anderen nach Lösungen suchen muss, um dieses Gemeinwohl gut gestalten zu können. Das muss man nicht, wenn man schlicht und einfach ein absolutistischer Fürst ist. Ja? Dann sage ich einfach, was mir gefällt, das war's dann und fertig ist die Sache und muss mich um nichts anderes kümmern. Und das ist weniger kooperativ, eindeutig. Und das ist ein historisch total spannendes Beispiel, wo man einfach zeigt, man muss den Leuten die Freiheit geben, auch ihr eigenes Schicksal gestalten zu können.
Dann wären wir jetzt schon beim Bildungsbereich, wo es ja auch ganz wichtig ist, dass die Studierenden oder auch die SchülerInnen eigenverantwortlich selbstbestimmt arbeiten können. Und ich habe mir gedacht, als Verhaltensökonom, da habe ich mal einen Podcast angehört mit Ihnen, wo Sie das erklären, wo Sie dann auch sagen, es geht darum, dass man versteht, wie Menschen ticken und auch vielleicht, wie man Menschen motiviert. Und das macht eigentlich, also ist eigentlich sehr relevantes Wissen für den Bildungsbereich.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum, also ich bin ja auch Hochschullehrer, ja, an den Universitäten in Köln und in Innsbruck, warum wir eigentlich, sobald die Leute ihr eigenes Studium wählen und nicht mehr das staatliche Curriculum haben, wir in vielen Fällen den Eindruck haben, da sind sie einfach motivierter, weil sie das selber gewählt haben. Das spricht jetzt bitte nicht, also nicht falsch verstehen, ja, das spricht überhaupt nicht dafür, dass ich in der Schule nur mehr die Fächer unterrichte, die die Schüler selber wünschen, in keiner Weise. Überhaupt nicht. Aber was Sie gesagt haben, das wollte ich unterstreichen, dass Sie gesagt haben, sobald man irgendwie ein Interesse in irgendwas hat, dann ist man natürlich motivierter. Und das ist das, was wir, sobald wir frei wählen können, was ist das, was du jetzt aus deinem Leben machen möchtest, was ist das, was du, wo du in deine Bildung investieren möchtest, dann sind die meisten ja sehr, sehr motiviert, muss man tatsächlich sagen. Was viele aus meiner Hochschullehrererfahrung unterschätzen, Studenten, ist der Umstand, dass es in jedem Studium auch Dinge gibt, die auf den ersten Blick trocken wirken, die auf den ersten Blick, wo man noch nicht sofort sieht, warum man und wofür man sie braucht. Und da finde ich immer, das ist das Tolle an Wissen, es ist eigentlich egal, was es ist, sobald man sich mit etwas näher beschäftigt hat, fast jedes Ding spannende Seiten. Und das gilt in den Wirtschaftswissenschaften, wo ich zu Hause bin, das gilt in der Theologie, wo ich ursprünglich zu Hause war, das gilt in die Biologie, wo meine Tochter studiert, also das gilt in allen Bereichen. Und darum ist da häufig, und da glaube ich, hat man als Lehrer sehr viel Einfluss, man muss die Leute drüber tragen, über diese Phasen, dass man sagt, naja, da weiß ich nicht, warum das eigentlich spannend sein soll irgendwie. Und natürlich hängt der Vortragsstil schon auch davon ab. Also wie motivierend etwas ist oder umgekehrt. Die Motivation der Studenten hängt häufig davon ab, wie motiviert man da hingeht. Ich verstehe meine Vorlesungen ja gerne als Edutainment. Ich habe in meinem Studium selber geschauspielert, war in einer Laientheatertruppe, wo wir auch im Tiroler Landestheater eine Aufführung mal hatten. Ja, und das ist einfach toll. So muss man da reingehen, dass man den Leuten auch irgendwie Unterhaltung bietet. Aber natürlich am Ende des Tages ist der Inhalt zentral.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Kooperationsbegriff. Weil es geht ja eigentlich ums Mitmachen, oder? Und da sind wir jetzt auch, oder also wie machen Sie mit, in welcher Qualität machen Sie mit, genau. Wie motiviert machen Sie mit und so weiter. Aber bedeutet es dann zum Beispiel auch, dass jemand macht, was man ihm sagt?
Ja, Kooperation hat natürlich auch. Also zum Beispiel, lass mich versuchen, ein Beispiel zu finden.
ich hätte eins, zum Beispiel alle im Morgenkreis im Kindergarten, alle Kinder setzen sich jetzt in den Morgenkreis und dann kommen auch alle Kinder, ja. Alle machen mit.
Ja, also Kooperation bedeutet ja faktisch, dass wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Das macht Kooperation im Übrigen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, häufig leichter, wenn wirklich glasklar ist, was das Ziel wirklich ist. Und das ist ja häufig nicht so ganz einfach. Also in Arbeitsprozessen mag man unterschiedliche Ziele haben. Die einen sagen, ich nur Geld verdienen, die anderen sagen, ich hätte auch gerne was Sinnvolles dabei gemacht irgendwie. Und das muss nicht dasselbe sein, tatsächlich. Also das ist mal das Erste. Und da haben Führungskräfte, also auch Lehrpersonen, schon mal eine ganz entscheidende Rolle, weil sie den Rahmen setzen. Worauf möchte ich eigentlich hinarbeiten? Und das Ziel muss klar sein. Ich glaube, dass hier zum Beispiel die Zentralmatura in Österreich einen großen Fortschritt in folgender Hinsicht gemacht hat, weil jetzt der Lehrer ja eigentlich, auch die Lehrerin logischerweise, dass die im Grunde eigentlich ein Coach der Schüler geworden sind. Dass sie sagen, hör zu, ich möchte ja so gut vorbereiten, dass ihr bei dieser zentralen Aufgabenstellung dann tatsächlich auch gut abschneiden könnt. Und das heißt, ich bin eigentlich viel mehr der Trainer von euch, dass ihr da hinkommt und nicht mehr der Feind, der dann irgendwelche Prüfungsfragen zusammenstellt, die dem einen oder anderen nicht gut liegen irgendwie. Ich glaube, das ist, also beim Ziel, das ist ganz, ganz wichtig. Also das Ziel, Sie haben jetzt Morgenkreis vorhin gesagt. Was ist denn das Ziel dabei eigentlich? Das Ziel stelle ich mir ja so vor, dass es darum geht, dass wir eine Gemeinschaft schaffen, in dem wir miteinander gern umgehen und erfolgreich umgehen und dann auch bestimmte Bildungsziele tatsächlich erreichen können. Und wenn das Morgenkreis diese Funktion erfüllt, heißt es auch, dass nicht jeder, der heute Morgen mal keine Lust hat, einfach sagt, ich mache nicht mit. Das ist völlig klar. Kooperation heißt schon auch, dass man auch mal für die anderen letztlich da ist und sagt, okay, wenn das deren Ziel ist, da ordne ich mich jetzt ein und mache da insgesamt mit. Also das ist schon mein Verständnis. Ein Team heißt nicht immer nur, wir machen nur alle das, was uns gerade, wonach uns gerade ist, sondern das heißt schon auch für das Ziel. In Summe bin ich auch gewillt, mal etwas zu tun, was etwas schweißt oder vielleicht auch etwas Unwohlsein verursacht.
Die Kinder tun, was man ihnen sagt, versus ich will ja eben gerade, dass meine Studierenden nicht das tun, was ich ihnen sage, im Sinne von, dass sie hinterfragen?
Ich glaube, also wirklich großartig ist doch eine Vermittlung, ein Umgang in einem Team. Stellen Sie sich mal vor, ich bin jetzt Chef und ich bin Chef in Bonn oben. Ja. Da kriege ich auch mal Rückmeldungen, die sagen, Matthias, das würde ich anders machen. Das alleine ist schon ein unglaublicher Ausdruck von Vertrauen, dass man einem Chef überhaupt das sagen kann. Es geht darum, dass ich den Leuten offensichtlich glaubwürdig den Eindruck vermittelt habe, eine andere Meinung ist völlig okay. Man kann auch vollkommen hinterfragen, was ich im Moment gerade vorhätte zu tun. Und es muss Momente geben, wo diese Gegenargumente gehört werden und auch tatsächlich umgesetzt werden. Denn wenn das nie der Fall ist, dann gibt es ja überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwas zu hinterfragen und kritisch nochmal zu denken. Das heißt, für einen Lehrberuf aus meiner Sicht eigentlich relativ klar. Wir müssen zuerst mal, und das sehe ich wir, das meint jetzt auch mich als Hochschullehrer, ich vermittle zuerst mal Kenntnisse, das ist ja logisch. Ja. Basiswissen, spezialisierteres Wissen, auch Techniken, wie man an ein bestimmtes Problem herangeht, wie man es analysiert. Das ist klar. Daraus gibt es dann häufige Interpretationen, was ich daraus schließe. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Daten können gleich sein, aber man kann unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Und dann braucht es, glaube ich, in einem emanzipierten Umfeld, wenn ich das so nennen darf, die Fähigkeit, dass man auch mit gegensätzlichen Positionen darüber diskutieren kann. Und das muss eine Lehrperson können und moderieren können und auch aushalten können. Und am Schluss, und das ist das, was ich versuche in der Lehre auch unterzubringen, am Schluss muss das bessere Argument zählen und nicht der, der stärker mit der Faust auf den Tisch hauen kann und dass es härter und lauter klingt. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Weil wir haben alle unsere bestimmten Vorlieben, wie wir was sehen wollen, das verstehe ich alles. Es braucht eine gewisse Souveränität, es braucht ein Vertrauensverhältnis von allen Seiten, dass man es überhaupt tun kann. Aber so macht es am meisten Spaß, weil man damit auch am meisten tatsächlich lernt. Also zum Beispiel eines der tollsten Dinge, die ich beim Unterrichten habe, ich unterrichte auch in Executive MBA-Kursen, das sind berufstätige Leute, die sind 10, 15 Jahre im Beruf. Und das ist einfach lässig. Die sagen, na, also das sehe ich nicht so. Aus dem und dem Grund habe ich das so und so wahrgenommen. Und da muss man sich, und das ist eine große Herausforderung, da muss man sich damit auseinandersetzen und sagen, welches Argument könnte trotzdem meine vorige Haltung, die dieser Mensch jetzt in Frage stellt, unterstützen? Manchmal gelingt es, manchmal ging es nicht. Da muss man sich überlegen, okay, vielleicht muss ich das nächste Mal das anders sehen. Und das macht in Summe sehr viel Freude eigentlich, diese Auseinandersetzung. Aber sie macht es schwieriger. Ja, weil sie nicht einfach nur mehr runterspulen können, völlig unhinterfragt, was sie jetzt haben. Aber trotzdem, also es gibt manche Dinge, die muss man nicht hinterfragen. Also 2 und 2 bleibt 4. Punkt.
Super. Vielen Dank, Herr Sutter.
Vielen Dank, Frau Rohner. Danke.